Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zur Bildung in Thüringen. Herzlich willkommen im Studio, Herr Kummer.
Hallo, Herr Schäfer.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben heute zu Bildung in Thüringen. Und wir wünschen natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes neues Jahr. Viel Erfolg, vor allem Gesundheit und viel Kraft für alles das, was im Bereich Bildung ansteht. Und da wollen wir uns heute auch mit einigen Themen einbringen. Wir wollen zunächst einmal beginnen mit etwas Sportlichen und dann im Verlauf der Sendung übergehen zu den Diskussionen im Bereich Bildung. Und da spielt die Diskussion um das inklusive Schulgesetz eine große Rolle, und damit wollen wir auch einen Schwerpunkt bilden, und wir haben dann noch einige Themen zu Fragen, Fachgesprächen. Da geht es um Schulabschlüsse und Übergänge in andere Schularten, und die wollen wir dann ein bisschen näher erläutern. Und zunächst aber wollen wir mit Fußball beginnen, aus einem ganz aktuellen Grund. Am Samstag gibt es hier auch bei Radio Frei eine Sondersendung zur Eröffnung des neuen Fußballstadions, und da in dem Zusammenhang gibt es auch Projekte mit jungen Leuten, mit Schülerinnen und Schülern quasi, um sie an Fußball heranzuführen. Aber dazu hast du Kontakt gefunden zu Spirit of Football, die wir hier im Studio und in der Sendung auch schon mehrfach hatten.
Genau, und einer der Protagonisten, das ist der Sven Söderberg, der wird, ich komme jetzt nochmal kurz zurück auf die Sendung am Samstag von 10 bis 13 Uhr, das ist eine Sondersendung. Der Sven Söderberg wird dort anwesend sein von Spirit of Football und wird dort unter anderem bei dieser Sondersendung, bei der auch Rolf Frombach als Präsident zugegen sein wird, der Oberbürgermeister Andreas Bausewein wird da sein, Steffen Rassloff als Stadthistoriker wird vertreten sein, der Kulturdirektor, die Leute von der Rot-Weißen Kulturfabrik und so weiter. Das ist eine bunt gefüllte Sendung, unbedingt einschalten. Und Sven Söderberg wird für Spirit of Football dort ein tolles Bildungsprojekt vorstellen, was, die machen ja viele Projekte, aber eins dieser Bildungsprojekte hat mit Rot-Weiß Erfurt und dem Erlebnis Steigerwaldstadion zu tun. Und das wird er dort nochmal vorstellen. Und wir wollen extra nochmal darauf hinweisen, dass Spirit of Football jetzt auch sogar vom DFB für den sogenannten Integrationspreis 2016 nominiert wurde, also in die engere Auswahlliste aufgenommen wurde, was schon mal ein Riesenerfolg ist. Und dieses Bildungsprojekt, was mit dem Stadion zu tun hat, das nennt sich ganz speziell Steigerwald Fan Kids. Und ich weiß ein bisschen was darüber, weil meine Tochter, 10 Jahre alt, und hier immer im Vorspann und in den Opern und so weiter zu hören. Die war dort auch anwesend als einer von 34 Kindern, die das erstmalig beim Heimspiel gegen Hansa Rostock genutzt haben. Und es ist so, dass man quasi sein Kind dort abgibt. Und die werden betreut von 6 oder 8 Leuten, erwachsenen Leuten, die sich um bis zu 100 Kinder kümmern. Und die machen dort sowas, die wollen halt Gesänge, Choreografien einstudieren, Bewegungsmöglichkeiten im Stadion. Es gibt einen extra Rückzugsraum für die Kinder. Und es geht halt darum, das Stadionerlebnis situativ und spielerisch zu lernen, auch den Umgang mit Emotionen, und dass man eben nicht den sportlichen Gegner hasst, sondern dass man ihm Fairplay und Respekt entgegenbringt, Beschimpfung und Beleidigung unterlässt von Schiedsrichtern, auch wenn man das vielleicht vom erwachsenen Nachbar im Nachbarblock sieht. Und darum geht es, das mit den Kindern einzustudieren, einzutrainieren und auch ihnen das Stadionerlebnis auf spielerische Art und Weise gut zu gestalten. Das hat meine Tochter auch mitgemacht, wenn auch in der zweiten Halbzeit nur im Bastelraum, muss ich dazu sagen. Sie hat mit Leidenschaft gebastelt, das Spiel war dann nicht mehr so spannend für sie. Die anderen 33 Kinder haben aber draußen zugeguckt. Und das war ein großer Erfolg. Und die Spieler selber, die Mannschaft selber ist nach dem Spiel, das war eine super Geste, auch hingegangen und haben sich abgeklatscht, auch wenn sie verloren hatten, haben sich abgeklatscht mit den Kindern, und da hatten einige ganz große Augen.
Also gut angekommen bei den Kindern, eine tolle Idee von Spirit of Football. Kinder also während des Spiels hier mit auch an das Spiel heranzuführen, auch an Fußball heranzuführen, und das wird sich sicherlich rumsprechen, auch bei den Älteren, die vielleicht dann auch das Interesse am Rot-Weiß-Spiel wieder gewinnen.
So ist der Plan dahinter.
Das ist der Plan dahinter, und Danke an Spirit of Football für diese Idee.
Ja.
Und das werden wir also am Sonnabend in der Sondersendung auch nochmal ein bisschen näher erläutern, was da vielleicht drum und dran ist. Und wer möchte, kann sich natürlich dann auch hier einklinken oder anrufen.
Genau. Und es wird auch ein Vater da zugegen sein. Der Fanrat ist übrigens auch, den gibt es ja auch mit initiieren für diese Steigerwald-Fankids. Da wird ein Vertreter anwesend sein, der das mit initiiert hat und der auch sein Kind dabei hatte. Und dieses Kind wird auch anwesend sein und hoffentlich ein paar Töne ins Mikrofon sprechen.
So, und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und dann geht es weiter mit Themen aus dem Bereich der Bildung.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, und wir machen weiter mit Bildung in Thüringen und dem inklusiven Schulgesetz. Da gibt es interessante Diskussionen, aber vielleicht nochmal als Rückblick für die Hörerinnen und Hörer, was es mit dem inklusiven Schulgesetz auf sich hat. Thüringen hat als einziges Bundesland im Bereich der Schulen und Förderschulen zwei Gesetze. Alle anderen Bundesländer haben die Förderschulproblematik in einem Schulgesetz bereits erfasst. Und Thüringen muss also hier nachlegen. Das ist die Auffassung der rot-rot-grünen Landesregierung und auch der Bildungsministerin, die ja auch für die GEW in einem Interview gesagt hat, dass dieser Schritt jetzt nun endlich vollzogen werden muss.
So ist es. Die lassen sich viel Zeit damit. Also da passiert länger immer mal nichts und dann doch mit großen Schritten. Wir werden das nachher nochmal kommentieren, was so die Lehrerschaft und Erzieherschaft dazu sagt. Nach der nächsten Musik. Grundlegend ist es jetzt so, dass Mitte November eine erste Arbeitsfassung vorgelegt wurde. Im besten Falle stimmt man das ja mit den Beteiligten ab, also den Vertreterinnen der Lehrerschaft, der Erzieherschaft, also sprich Gewerkschaften, Verbände und so weiter. Und da ist eine erste Arbeitsfassung vorgelegt worden, allerdings nur für diesen Inklusionsteil. Also die anderen Teile sind noch gar nicht vorgelegt worden oder wurden stillschweigend nicht veröffentlicht oder nicht rausgegeben. Da können wir also gar nicht dazu viel dazu sagen. Bis Mitte Januar sind wir und auch die anderen Verbände, also wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dazu aufgefordert, eine erste Stellungnahme einzureichen. Zu dieser Arbeitsfassung. Wir haben unsere Mitglieder als auch Nichtmitglieder aufgerufen, auf unserer Internetseite das zu kommentieren. Von dieser Möglichkeit ist in einem Maße, jetzt hänge ich, in einem Maße
ausgeprägt, oder?
Ausgeprägt gewesen, das war erstaunlich. Wir hatten also insgesamt, ich habe das dann mal versucht auszudrucken, habe es dann aber sein lassen, weil das waren über 40 A4 Seiten Kommentare von Einzelpersonen als auch von ganzen Kollegien bestimmter Grundschulen oder Regelschulen etc. Und die waren hochinteressant, weil viele, also Grundtenor kann man vielleicht nochmal so zusammenfassen, Inklusion und inklusives Lernen wird also nicht prinzipiell abgelehnt, wobei ich gleich dazu sage, Klammer auf, das ist völlig irrelevant, ob es jemand ablehnt oder nicht, es muss umgesetzt werden, Klammer zu. Aber ganz viele beschreiben aus ihrer jeweiligen Perspektive eben die Voraussetzungen, die dafür gegeben oder meistens eben nicht gegeben sind, und haben jetzt die große Angst, dass ihnen da Arbeitsaufgaben übergestülpt werden, die sie gar nicht, unter eigener Gesunderhaltung leisten können. Also da haben viele Angst, dass sie die jetzt schon am Limit, teilweise am Limit arbeiten, dann so richtig ausgebrannt werden und dass eigentlich viele Kinder dabei auch hinten runterfallen. Und das ist die große Sorge, die viele äußern, und auf die müsste man, sage ich mal so, Rücksicht nehmen. Und wir als
muss man eingehen und das muss man verhindern. Das
richtig. Ist einfach so. Und wir als GEW haben uns auch dazu bereits vor Weihnachten noch positioniert und haben gesagt, dass uns das deutliche Bauchschmerzen bereitet, diese erste Arbeitsfassung. Und wir haben halt gesagt, wenn es die Landesregierung nicht schafft, die Vorbedingungen, also die personelle und materiellen und räumlichen, sächlichen Ausstattung an den Schulen überhaupt erstmal zu schaffen, bevor man sozusagen versucht, alle oder so gut wie alle Kinder inklusiv zu beschulen, dann wird das nichts. Dann gibt es auch keine, da kann man ein Gesetz erlassen, wie man will. Wenn die Lehrerschaft das mehrheitlich nicht versucht umzusetzen, dann ist das ein Papiertiger. Und darauf haben wir nochmal aufmerksam gemacht. Und ob das irgendjemand hört, auch im Finanzministerium, weil es wird Geld kosten. Und das Geld muss in die Hand genommen werden. Und wenn die denken, die kommen da mit so einem Nullsummenspiel raus oder das wird sogar noch billiger als jetzt, das ist eine große Täuschung.
Also auf diese Billigvariante, das war ja seinerzeit auch vorangegangen. Kultusministerien und Landesregierung haben ja darauf abgestellt, dass über die Abschaffung der Förderschulen da zunächst einmal Geld und Kosten gespart werden sollen. Und ich habe mal einen Blick in die Parteienlandschaft geworfen, wie sich das da äußert. Und da gibt es also zwei Tendenzen. Also Rot-Rot-Grün sagt zum Beispiel in gescheites Bündnis 90 die Grünen, ein inklusives Schulgesetz ist längst überfällig, weil eben Deutschland 2008 dieser UN-Konvention beigetreten ist. Das sind also jetzt fast 10 Jahre her. Und die anderen Fraktionen sagen also, das ist zu früh. Auch der Lehrerverband sagt, inklusives Schulgesetz ist verfrüht. Das kommt auch von der CDU-Fraktion. Die katholische Kirche will weiter Förderschulen und die CDU warnte auch vor einem Totalumbau des Schulsystems durch das inklusive Schulgesetz. Dabei war aber die CDU seinerzeit in der Landesregierung, in der politischen Verantwortung, da auch schon mal Voraussetzungen zu schaffen. Das ist sehr zögerlich getan worden, das muss man sagen, denn sonst wären nach fast 10 Jahren schon andere Ergebnisse zu verzeichnen. Wenn jetzt die rot-rot-grüne Landesregierung den juristischen Schritt vollziehen möchte, eine gesetzliche Grundlage für diese Inklusion zu schaffen, dann denke ich, ist sie zunächst einmal auf dem richtigen Weg. Wenn man die Diskussionen, darauf gehen wir dann noch näher ein, genau verfolgt, dann heißt das, der juristische Weg ist das eine, aber es fehlt den Leuten zu sehr, also auch den Lehrerverbänden, sondern auch den Elternvertretungen. Es fehlt ein Aktionsplan, der dem Gesetz unterstellt wird und nach diesem Aktionsplan die entsprechenden Voraussetzungen peu à peu geschaffen werden. Ich habe in dem Arbeitsentwurf der Landesregierung jetzt nicht gesehen, solche Forderungen wie Abschaffung der Förderschule, sondern es soll, solange die Voraussetzungen nicht gegeben sind, soll in Förderzentren weiter gefördert werden und die Schüler mit Förderbedarf auch die entsprechende Förderung bekommen. Das ist so meine Wahrnehmung.
Ja, aber das Problem ist, wer legt fest, wer braucht welche Förderung? Und da steht halt drin in dieser Arbeitsfassung, dass die Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei Lernen, Sprache, emotionaler und sozialer Entwicklung nur noch an allgemeinbildenden Schulen aufzunehmen sind. Das ist sozusagen festgelegt. Ne? Mhm. Es geht nur noch um bestimmte Beeinträchtigungs-, Behinderungsarten, wo man noch an den Förderschulen unterrichten könnte. Das heißt, das Elternwahlrecht wird massiv eingeschränkt. Also da geht's halt. Natürlich kann man definieren, ein Teil der Schüler, wir lösen die Förderschulen nicht auf, aber dann kommt es genau darauf an, wer legt fest, wer hat dort noch Bedarf, an diese Schule zu kommen und wer nicht, wer wird einfach zugeteilt. Und das sollen dann auch die Schulämter machen und unter Umgehung des Schulträgers und der Eltern und so weiter. Und das ist halt problematisch. Ne? Also wenn die Voraussetzungen da, es gibt ja Länder, die das machen, die inklusiv beschulen und sag mal nur Schwerstbehinderte, ist klar, die da nicht beschulbar sind und so, die woanders aufgefangen werden. Aber die haben ganz andere Voraussetzungen, weil die Förderschulen, so, also sind uns Fälle berichtet worden, da geht die Tür auf, dann kommen ein Inklusionskind, wird reingeschoben und dann wird gesagt, mach mal, und die Tür wieder zu. Und das war's. Ja. Und da wird nicht die Klasse verkleinert, da wird nicht das Mobiliar erweitert, da werden nicht eine andere Methodik eingeführt, nichts. Es wird einfach nur eine Person mehr in diesen Klassenraum gestellt, die aber erhöhten Aufmerksamkeitsbedarf hat und es kommt, und der Lehrer muss zusehen, wer damit klarkommt. Und das ist nicht Inklusion.
Das kann nicht Inklusion sein. Und es gibt ja auch Länder, die von vornherein keinerlei Förderschulen haben, die also die Schüler alle beschulen. Wir hatten gestern die Diskussion am Rande einer Sportveranstaltung, die Diskussion, ja, am besten wäre doch, diese Schularten alle wegzuschaffen, alle aufs Gymnasium, aber dann jeden fördern, dass er auch einen Abschluss entsprechend bekommt. Das ist so, aber nur eine Stammtischdiskussion, die sicherlich keinen großen Bestand hat.
Naja, das wäre ein starkes Argument für eine Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaftsschule. Ne?
Ja, so ja.
Langes gemeinsames oder immer gemeinsames Lernen und jeder nach seinen Fähigkeiten scheidet dann, also geht halt raus mit einem bestimmten Abschluss. Das ist die Gemeinschaftsschule.
Und ihr habt jetzt in der Mitgliedschaft diskutiert, aber die Diskussion soll ja nach dem Willen des Ministeriums bis im Sommer 2017 geführt werden und dann zu einem Abschluss kommen, sodass also das Gesetz so nach meiner Lesart 2018 in die Verabschiedung kommen kann und dann umgesetzt werden kann.
So ist es. Die gesetzlichen Regelungen sollen 2018, 2019 dann greifen. Das muss ja auch haushaltspolitisch untersetzt werden. Also jeder weiß, dass das Geld kostet, bis auf das Finanzministerium. Die denken immer noch, es spart Geld. Aber es muss halt eingeplant werden. Inwieweit jetzt unsere Kommentare, die wir eingesammelt haben, die Meinungen und Kritiken der Beteiligten und auch die anderen Verbände werden das sicherlich auch gemacht haben, inwieweit die tatsächlich, also wir werden das alles weiterleiten, aber inwieweit die tatsächlich irgendeine Änderung in dieser Fassung nach sich ziehen, da sind wir mittlerweile sehr skeptisch, einfach aufgrund der Erfahrung, das weißt du ja selber, du hast selber mal bei der GEW gearbeitet. Das sind manchmal nur Papiertiger. Man gibt das alles weiter, schön aufbereitet und dann beachtet es aber keiner. Und Angst ist so ein bisschen da. Mal gucken. Wir sind selber gespannt, welche Änderungen dann noch kommen.
Also das Sinnvollste wäre ja dann nach dem Eingang aller Diskussionsbeiträge dann nochmal eine Anhörung zu machen.
Richtig.
Gibt es da Anzeichen dafür oder ist das eine Forderung, die jetzt von den Diskutierenden gestellt worden ist?
Wir als GEW haben die Forderung auch gestellt, dass das Bildungsministerium doch bitte im Land mit den Betroffenen selber sprechen soll, in Podien etc. Der vorherige Bildungsminister Macchi hatte das ja mal gemacht mit einer Änderung des Schulgesetzes und hat sich der Diskussion gestellt. Und da ist ordentlich draufgehauen worden, muss man so sagen, wobei er der Erste war, der das überhaupt gemacht hat. Und nicht einfach nur so vom Schreibtisch weg irgendwas gemacht hat. Und das ist unsere Forderung, dass die Bildungsministerin und die Staatssekretärin im Land für diese Gesetzesänderung werben. Das müsste theoretisch passieren und dass sie im Gespräch dazu zu den realen Bedingungen vor Ort konkrete und konstruktive Vorschläge hören und die auch einfließen lassen. So, das ist unsere Vorstellung. Ob das gemacht wird, steht in Sternen.
Das ist also ein heißes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich hier auch gern anrufen. 737 und 4x8 ist die Nummer. Wir machen weiter mit Musik und wir haben heute Dixieland aufgelegt.
Thank you.
Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Und Bildung in Thüringen beschäftigt sich heute im ersten Teil mit dem inklusiven Schulgesetz. Wir wollen jetzt einige Kommentare aus der Diskussion zu diesem Gesetz einmal vorstellen, natürlich anonym. Und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ähnliche Auffassungen oder andere. Dann können Sie anrufen oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an radiofrei@rschäfer.radiofrei-de und da können wir auch diese Fragen beantworten oder halt an die GEW Thüringen. Dort gibt es also auch den Michael Kummer als Pressesprecher, der diese Fragen entgegenkommt.
Genau, die heißt michael.kummer@gew-thüringen.de und Richard, sagt deine nochmal langsam, die habe ich nicht verstanden.
r.schäfer@radio-frei.de.
Okay.
So, also Kommentare zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung zum inklusiven Schulgesetz.
Genau, also wir tragen das jetzt mal vor, fangen an mit einer Förderschullehrerin, die schrieb: Ich arbeite seit 6 Jahren als Förderschullehrerin ausschließlich in der Inklusion. Ich halte die Inklusion für richtig und wichtig, allerdings mit folgendem Zusatz: Viel mehr Personal müsste eingestellt werden. Unter den derzeitigen Bedingungen arbeite ich meist nur nach dem Gießkannenprinzip. Es ist einfach nicht zu schaffen, mehrere Klassen gleichzeitig sinnvoll und nachhaltig zu begleiten. Inklusion braucht vor allem Beziehung zum Schüler, Teamarbeit, gemeinsame Planung und ständige Doppelbesetzung in den Klassen. Nur dann kann Inklusion gelingen.
Ständige Doppelbesetzung ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Ja. Eine Schulleiterin schreibt: An unserer Schule funktioniert die inklusive Beschulung stark, überwiegend gut. Was wir nicht leisten können, ist die Beschulung von Kindern mit starken Störungen in der emotional-sozialen Entwicklung, da uns hier die personelle und räumliche Ausstattung fehlt. Ich bin der Meinung, dass eine Beschulung von Kindern mit diesem Förderschwerpunkt hier sehr sinnvoll, jedoch unter den derzeitigen Bedingungen nicht leistbar ist. Und noch ein Gedanke, nur so am Rande. Förderschullehrer werden höher vergütet als Grundschullehrer, obwohl sie zum großen Teil mit Kindern aus allen Förderschwerpunkten arbeiten. Auch darüber muss dringend nachgedacht werden.
Ja. Der zweite Teil ist eher so eine gewerkschaftliche Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der erste Teil, das ist, zieht sich wie so ein roter Faden durch, ne? Personelle Besetzung ist so das A und O, räumlich-sächliche Voraussetzungen natürlich auch. Wir haben die Kommentare so ein bisschen ausgewählt. Es waren, wie gesagt, massig Kommentare, aus verschiedenen beruflichen Perspektiven auf das Thema zu blicken. Wir hatten jetzt eine Förderschullehrerin, jetzt eine Schulleiterin einer Grundschule und jetzt kommt eine Gymnasiallehrerin. Die schreibt dazu Folgendes. Also ich sehe mehrere Probleme, auf die auch schon viele andere vor mir eingegangen sind. Erstens, es ist nicht möglich, jedes Kind, das einen Förderbedarf hat, an einer Regelschule oder einem Gymnasium zu unterrichten. Diese Schulen haben dafür zum Teil nicht die richtigen Voraussetzungen. Allein schon die Räumlichkeiten sind dafür nicht ausgerüstet, von der Ausbildung der Lehrer ganz zu schweigen. Zweitens, es fehlen jetzt schon Ressourcen in allen Schulen. Es werden zu wenig Lehrer eingestellt. Das bestehende Lehrerkollegium schafft es gerade so, den Unterricht abzudecken. Vertretung kann meist nur über Mehrarbeit gewährleistet werden. Die Lehrer sind jetzt schon überfordert mit der Situation. Drittens, die Klassen sind viel zu groß, als dass wir individuell auf jeden einzelnen Schüler eingehen könnten. Und auch die Reduktion der Klassen bei Schülern mit Förderbedarf reicht nicht aus. Viertens, es wird in dem Entwurf darauf eingegangen, dass die Schule die Pflicht hat, jeden Schüler entsprechend seinen Begabungen zu fördern. Jedoch fehlt es schwer, die Begabten zu fördern, wenn die ganze Kraft in die Schüler gesteckt werden muss, die aufgrund von Förderbedarf gefördert werden müssen. Fünftens, es fehlt ein konkreter Vorschlag zur Umsetzung. In dem Konzept steht wieder viel zu den Rahmenbedingungen, aber wie es konkret im Schulalltag umgesetzt werden soll, ist dort nicht zu finden. Da mache ich jetzt mal eine Klammer dahinter, das ist in einem Gesetz auch nie so der Fall. Also in einem Gesetz ist es nie konkret. Klammer zu. Das müssen am Ende wieder die Lehrer vor Ort selbst herausfinden. Ich fordere die konkreten Umsetzungsvorschläge und so weiter. Und sie schließt ab, die Gymnasiallehrerin, mit: Ich glaube, dass Inklusion für einige eine gute Möglichkeit sein könnte, sich besser zu entwickeln. Sowohl die Schüler mit Förderbedarf als auch die ohne. Jedoch ist dieser Weg nicht für alle optimal. Eine Förderung wie an den Förderschulen ist in den anderen Schularten nicht immer gewährleistet. Es ist gut, dass wir Lehrer, die am Ende dieses Konzepts umsetzen müssen, dazu befragt werden. Ich hoffe, dass wir Gehör finden und unsere Bedenken und Vorschläge auch ernst genommen werden.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es wird oftmals beklagt, dass die Lehrer sich nicht mitgenommen fühlen. Und ich habe jetzt den Beitrag einer Grundschullehrerin. Sie schreibt, eins vorweg, Inklusion ist richtig und wichtig. Jedoch müssen die Rahmenbedingungen stimmen und gewisse Grenzen müssen eingesehen werden. Zu meiner Situation. Ich unterrichte derzeit eine vierte Klasse mit 20 Kindern. In dieser Klasse habe ich 2 Kinder, die im Bildungsgang zur Lernförderung beschult werden. Eines der Kinder ist außerdem körperlich stark eingeschränkt und auf einen Rollator angewiesen. Zudem besteht bei einem weiteren Kind ein sonderpädagogischer Förderbedarf mit dem Schwerpunkt emotionale soziale Entwicklung. Bei einem weiteren läuft die Diagnostik durch das TQB, was auch immer das heißt.
Das ist so ein Team, was sozusagen eine qualifizierende Bewertung abgibt.
Mhm. Wie wahrscheinlich jeder andere Lehrer auch, kommen noch alltägliche Verhaltensauffälligkeiten durch andere Kinder hinzu. Alles in allem gelang es mir meiner Meinung nach bisher meist zufriedenstellend, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Allerdings ist dies nicht ohne ein enormes Maß an Mehraufwand möglich. Stelle ich mir nun vor, nicht 20, sondern 27 Kinder oder mehr in der Klasse zu haben, bin ich mir nicht sicher, diese Herausforderung meistern zu können. Werden Kinder inklusiv beschult, muss es eine Beschränkung der Klassengröße geben. Diese sollte in Zahlen im neuen Schulgesetz verankert werden, damit eine Rechtsgrundlage und kein Ermessensspielraum besteht. Zudem sehe ich seit 3 Jahren den Kampf einer Familie um einen Schulbegleiter, ohne den eine Beschulung des oben beschriebenen Kindes nicht möglich wäre. Hier wird noch zu sehr aufs Geld und nicht auf die Entwicklung des Kindes geschaut. Für Kinder, die den Schulalltag nachgewiesenermaßen nicht ohne Hilfe bewältigen können, muss ohne großen bürokratischen Aufwand und ohne endlose Diskussionen Unterstützung von Seiten des Schulträgers gewährt werden, ohne auf die Kosten zu schauen und den Eltern so ständig Steine in den Weg zu legen.
Ja, dazu muss man sagen, diese Schulbegleiter oder Integrationshelfer, wie sie genannt werden, die werden halt nicht über den Bildungstopf finanziert, sondern über den Sozialtopf, das heißt über das Sozialgesetzbuch Nummer so und so. Die Eltern, wenn man ein beeinträchtigtes Kind hat, was eigentlich Hilfe braucht, heißt das noch lange nicht, dass sie einen Schulbegleiter zur Seite gestellt bekommen, sondern das müssen die Eltern beantragen, wenn sie das denn wissen. Wenn sie es wissen und beantragen beim jeweiligen Sozialamt der Kommune, heißt das noch lange nicht, dass sie den bewilligt bekommen. Das ist ein unheimlich zäher Kampf und hängt auch mit von der finanziellen Ausstattung der Kommune ab. Also in der Kommune A gibt es halt so und so viel Geld, da wird der so und so bezahlt für so und so viele Stunden. 20 Kilometer weiter in der Kommune B heißt es noch lange nicht, dass das dort genauso für ein Kind mit gleicher Beeinträchtigung passiert. Das ist ein unheimliches bürokratisches Monster und Eltern von solchen Kindern, die sowieso schon Probleme im Alltag haben, werden da unheimlich auf die Folter gespannt und müssen sich rumärgern. Das ist wirklich.
Und geben wahrscheinlich auch schnell auf dann.
Ne? Einige geben auch auf, andere wissen es nicht und das ist ein für dieses reiche Land unwürdiger Prozess, das muss man so deutlich formulieren.
Also nochmal zurück zu der Grundschullehrerin, deren Beitrag ich eben vorgelesen habe. Sie schließt mit der Bemerkung, damit Inklusion gelingen kann, müssen weitere Voraussetzungen geschaffen werden. Nicht nur als Arbeitsentwurf auf dem Papier, sondern in der Praxis.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Musik und dann tragen wir noch vor, was sagt ein Sonderpädagoge dazu. Erzieherinnen einer Grundschule haben sich gemeldet und ganz wichtig, weil, muss man schon sagen, erschreckend auch so ein bisschen, was sagt eigentlich eine Berufsanfängerin dazu nach 1,5 Jahren Dienstzeit?
Wir machen weiter mit Dixieland-Musik Honeymoon von Agnus. Thank you.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de, und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
So, wir sind dabei immer noch Bildung in Thüringen und wir reden immer noch über das Thema inklusives Schulgesetz, also das, was kommen soll. Eine erste Arbeitsfassung ist vom Ministerium vorgestellt worden, erntet viel Kritik, auch Zustimmung teils. Und wir haben unsere Mitglieder als auch Nichtmitglieder befragt und aufgefordert, diese Arbeitsfassung zu kommentieren. Und das wurde redlich genutzt über einen Monat lang auf unserer Homepage. Unmengen an Kommentaren sind da eingegangen und einige ausgewählte tragen wir hier vor. Und wir begannen mit einer Grundschullehrerin, einer Schulleiterin, einer Gymnasiallehrerin etc. Und jetzt kommt mal ein Sonderpädagoge oder ein Förderschulpädagoge, wie er genannt wird, zu Wort. Also, der schreibt: Ich bin seit einigen Jahren im gemeinsamen Unterricht, das ist die Schulform, also wo man sozusagen behinderte und nicht behinderte Schüler zusammen unterrichtet. Ich bin seit einigen Jahren im gemeinsamen Unterricht an mehreren Schulen und muss feststellen, dass die Kollegen in den Grund- und Regelschulen mit den vielen unterschiedlichen Problemen der inklusiven Schüler allein gelassen werden. Wir Sonderpädagogen springen von einem Schüler zum nächsten und können doch nur wenig ausrichten. Es sind einfach viel zu wenig Stunden für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Kurze Anmerkung, muss man dazu sagen, die sind dann oft, also da ist ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Klasse XY drinne und dann kommt der Sonderpädagoge in der Woche für 4 Stunden zum Beispiel. Dann guckt er sich das Kind an, spricht mit dem Lehrer, spricht mit dem Erzieher, der vielleicht da ist oder auch nicht, vielleicht mit dem Schulbegleiter, falls er da ist, und dann wird darauf ein individueller Lehrplan oder Lernplan entwickelt, den der Sonderpädagoge verantwortet. Und dann geht er halt raus in die nächste Klasse zum nächsten Kind. Der sieht das Kind also auch nur 4 Unterrichtsstunden in der Woche oder 3 oder 5, je nachdem, wie das dort geregelt ist. Demzufolge haben die viele Kinder, zu denen sie kaum eine Verbindung aufbauen können. So. Dieser Sonderpädagoge schreibt es also, es sind also viel zu wenig Stunden für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Zum anderen kommen noch die räumlichen und die sächlichen Mittel hinzu. Da ich mit sehbeeinträchtigten Schülern arbeite, gibt es immer wieder Probleme bei der Bereitstellung der notwendigen Hilfsmittel. Niemand will das bezahlen, und wenn es nur um eine Lampe geht. Es ist einfach frustrierend, sich mit Behörden zu streiten und niemand will es richten. Wie soll man denn da vernünftig arbeiten? Wie lange soll das noch so weitergehen?
Ich habe dann eine Erzieherin einer Grundschule und da tun sich ja die Probleme der Förderung noch ganz anders auf, weil die Lehrerinnen und Lehrer aus den Förderschulen, die kommen früh zum Unterricht und begleiten die Schüler. Aber nachmittags ist keiner da, der die Kinder fördert. Da sind also die Erzieherinnen auf sich allein gestellt. Und das sagen also auch viele kritisch. Nachmittags gibt es keinen Förderbedarf scheinbar mehr. Das ist also nicht vorgesehen.
Ganz kurz einhaken, das wäre bei einer Ganztagsschule natürlich nicht so, ne?
Zum Beispiel, ja. Also die Erzieherin schreibt: Bei dem neuen Inklusionsgesetz stellen sich viele Fragen, die berücksichtigt werden müssen. Wie können räumliche, sachliche, personelle und finanzielle Voraussetzungen geschaffen werden? Wie wird sichergestellt, dass Lehrer mit entsprechender Ausbildung vorhanden sind? Können auch sonderpädagogische Fachkräfte am Nachmittag im Hort eingesetzt werden? Werden die Klassenstärken entsprechend der Anzahl von Kindern mit Auffälligkeiten reduziert? Wie will man eine Überforderung, die oft zu Verhaltensauffälligkeiten führt, entgegenwirken? Ist auch die Förderung von begabten Kindern vorgesehen? Aufgrund von jährlich durchgeführten Statistiken dürfte auffallen, dass dringend personelle Reserven notwendig sind. Dazu gehört auch entsprechend ausgebildetes Personal, wie genügend sonderpädagogische Fachkräfte. Grundschullehrer haben sich bewusst dazu entschieden, Schüler an Grundschulen zu unterrichten und nicht im Förderbedarf auf schwerwiegenden Auffälligkeiten. Dazu fehlt ihnen die Ausbildung. Das gleiche gilt für uns Erzieher im Hort. Am Nachmittag sind wir allein mit den Kindern gelassen. Bei uns betreut eine Erzieherin im Schnitt zwischen 24 und 28 Kindern. Wir haben verhaltensauffällige Kinder, Kinder mit sonderpädagogischen Gutachten und Flüchtlingskinder. Und das alles bei dieser Kinderzahl mit nur einem Erzieher. Pro Klasse haben wir 4 bis 6 Flüchtlingskinder. Die Kinderzahlen wurden einfach aufgestockt, nicht etwa, wie versprochen, durch Neueinstellungen von Erziehern verringert. Die Kinder wurden uns einfach mit der Nennung des Namens in die Klassen geschoben, so nach dem Motto, nun macht mal. Wir können uns mit den Eltern der Kinder zum Beispiel über wichtige Belange des Schulalltages kaum verständigen.
Das ist ein Problem, was wir eben gehört haben. Das zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch. Es wird eben einfach nicht mehr benötigtes Personal eingestellt. Es werden einfach Kinder, die höheren Bedarf, also pädagogischen Bedarf haben, einfach reingesteckt in die Klasse und der Lehrer muss zusehen, was er macht. Und das ist, wie ich wiederhole mich da ungern, aber ich muss es tun, das ist nicht Inklusion, das ist Exklusion. Und zum Schluss, bei den ganzen Kommentaren, die wir bekommen haben, gab es einen, der hat mich sehr berührt, weil ich selber auch mal, weil ich selber ausgebildeter Lehrer bin und den möchte ich gern vortragen. Und zwar eine Berufsanfängerin, Lehrerin. Ich bin seit 1,5 Jahren Lehrerin an einer Grundschule. Ich hatte mir bisher meinen Beruf sehr schön vorgestellt und muss nun leider feststellen, dass alle meine Erwartungen nicht der Realität entsprechen. Schon während meiner Ausbildung im Referendariat wurde ich mit Schülern eines ESE-Gutachtens konfrontiert, also emotional-soziale Entwicklung, also eine Störung in der emotionalen sozialen Entwicklung, diese Schüler. Es gehört zu meinen Aufgaben als Lehrerin, diesen Schülern gerecht zu werden. Aber wurde ich in meinem Studium darauf vorbereitet? Ich bin Grundschullehrerin, um Kindern etwas beizubringen, zu sehen, wie sie wachsen und gedeihen und nicht, um täglich die wertvolle Lernzeit damit zu vergeuden, auffällige Schüler zur Ruhe zu bringen und zum Lernen zu motivieren. Alle anderen Schüler mit pädagogischem Förderbedarf kommen dabei zu kurz, sind oftmals auf sich allein gestellt. Ich gerate nun täglich an meine Grenzen und kann nur auf echte Hilfe hoffen. Ein starkes Kollegium nimmt einem den psychischen Stress aber leider nicht ab. Beeindruckend finde ich immer wieder die Äußerung der Klassengemeinschaft. Also Zitat von Schülern. Wir kennen es gar nicht anders, wir sind das so gewohnt. Sie, die Schüler, versuchen sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und blenden das Schreien, das Herumlaufen, das Um-sich-Schlagen eines einzelnen Schülers aus. Zumindest versuchen sie es. Das soll doch nicht ernsthaft Schulalltag sein. Ich lasse mich regelmäßig beschimpfen und wenn ich Pech habe, werde ich aus Versehen geschlagen. Ich fühle nach meiner kurzen beruflichen Laufbahn, fühle ich mich überfordert, weiß nicht mehr, wie ich noch mit einzelnen Schülern umgehen soll. Diese sind meiner Meinung nach an einer allgemeinbildenden Schule falsch. Die Förderschulzentren haben bisher ihre Arbeit dahingehend sehr gut gemacht. Leider sollen nun nicht nur uns Pädagogen, sondern auch den inkludierten Schülern ein angemessenes Lernen verwehrt werden. Bisher sehe ich im Konzept der Inklusion gute Ansätze, die Theoretiker verfasst haben, im Alltag aber einfach gar nicht umsetzbar sind. Und mal ehrlich, Weiterbildung und Schulung hin oder her, aber jeder Fall ist in der Realität verschieden und auf keinen können entsprechende Maßnahmen angewendet werden. Es tut mir im Herzen weh, nach so kurzer Zeit darüber nachzudenken, ob das die richtige Berufswahl war. Täglich denke ich darüber nach, mich beruflich neu zu orientieren. Und ich denke, damit bin ich nicht allein. Tut endlich etwas und redet nicht nur davon.
Nun besteht natürlich die Gefahr, dass bei diesen ganzen Kommentaren und Diskussionen so der Negativ-Touch überwiegt. Aber ich hatte ja am Anfang den Beitrag der Schulleiterin vorgelesen und die schrieb im ersten Satz, an unserer Schule funktioniert die inklusive Beschulung überwiegend gut. Wäre es nicht sinnvoll, mal nach Best Praxis Beispielen zu suchen und die mehr zu analysieren, so wie es zum Beispiel in dem Fachgespräch mit der Gemeinschaftsschule gemacht worden ist, dass man dort sieht, es gibt Möglichkeiten, die Inklusion im Schulalltag zumindest schrittweise anzusetzen, bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu dem Punkt, wo also räumliche und personelle Voraussetzungen fehlen.
Das wäre total toll, wenn das gemacht werden würde. Also Best Practice Sachen sich anzuschauen, genau. Das wäre gut. Das Problem ist tatsächlich ein empirisches, würde ich jetzt mal sagen. Die Leute, die ein Problem haben, die melden sich natürlich und schreien auf. Es gibt so und so viele Lehrer, die vielleicht nichts geschrieben haben, weil es irgendwie gut läuft oder einigermaßen läuft oder sie von der Thematik noch gar nicht berührt sind und vielleicht gar nicht wissen, dass sie demnächst davon berührt werden. Das muss man abwägen. Aber dass man sich Beispiele anschaut, wo es gut läuft und genau diese Sachen angewandt auf die jeweilige Situation kopiert, das wäre überaus sinnvoll. Und ich wette, dass dann darauf kommen würde, es bedarf besser räumlicher Ausstattung, es bedarf besserer sächlicher Ausstattung und vor allen Dingen personeller Ausstattung. Das wäre jetzt hochinteressant. Es sind ja anonyme Umfragen. Wir können die Schulleiterin auch nicht befragen, weil wir gar nicht wissen, wer sie ist. An welcher Schule arbeiten Sie eigentlich?
Nochmal zurück zu den sächlichen oder zu den Voraussetzungen. Michael, das wird ja nun immer wieder genannt. Ich stelle mir jetzt vor, dass man jetzt als Bildungsgewerkschaft oder dass auch Elternvertreter sich mit Lehrerinnen und Lehrern an einen Tisch setzen und dann mal vor Ort an der Schule analysieren, welche Voraussetzungen müssen bei uns noch geschaffen werden, um hier inklusive Schulbildung auch in einer hohen Qualität zu sichern. Denn inklusive Schulbildung, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal für die Thüringer Schulen oder kann zu einem Qualitätsmerkmal sein. Und dass man dann versucht, daraus einen Maßnahmeplan abzuleiten, der dann schrittweise umgesetzt wird. Der wird natürlich an vielen Punkten immer an der Stelle enden, wir brauchen mehr Lehrkräfte. Wir brauchen Personal. Und ich glaube, an der Stelle ist auch die Landesregierung langsam so auf einem Nullpunkt angekommen, weil es keine Lehrer mehr gibt, die dort eingestellt werden können. Oder sehe ich das falsch?
Das ist eine sehr schwierige Frage und sehr ambivalent zu beantworten. Das kommt auf die Schulart an, das kommt auf die Region an, es kommt auf das Schulfach an. Da gibt es einmal Mangel und einmal gibt es zu viele. Das ist sehr unterschiedlich. Die Vorschläge, wie Schule nicht nur personell, sondern auch räumlich, sächlich anders gestaltet werden könnte und müsste, die gibt es seit Jahren und da gibt es Arbeitsgruppen und Forschungsergebnisse und Best-Practice-Beispiele und so weiter. Die gibt es. Ob die jemand im Ministerium oder an den entscheidenden Positionen zur Kenntnis nimmt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Oder zur Kenntnis nehmen möchte, weil es politisch nicht so Parteilinie vielleicht passt oder zur Linie des Kabinetts, würde ich mal sagen. So, und die Vorschläge gibt es aber. Also wenn, ich sage mal ein Beispiel, ich war selber mal Schulbegleiter ein Jahr lang. Ich habe einen behinderten Jungen begleitet in der Schule und der konnte sich nicht eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde konzentrieren. Die Konzentrationsspannen waren so 5 bis 10 Minuten maximal, manchmal nur 1 Minute. Und wenn er dann sehr unruhig wurde aufgrund seiner Erkrankung oder seiner Behinderung, dann bin ich mit ihm rausgegangen in einen separaten Raum und habe mit ihm dort mit dem Softball erstmal 5 Minuten Fußball gespielt, damit der sich abreagiert hat. Und dann fuhr er wieder runter und dann sind wir wieder rüber und haben wieder Matheaufgaben gemacht. Dieses einfache Beispiel zeigt, ich brauche mindestens einen oder zwei oder drei Räume zusätzlich als Ausweichräume, wenn die nicht mehr bremsbar sind, wenn man was anderes machen muss mit denen. Also Differenzierungsräume nennt man das in der Fachsprache. Ja. Und die gibt es in ganz vielen staatlichen Schulen nicht.
Nicht.
So. Und das wäre das Erste, was ich machen müsste. Ich müsste Arbeitsplätze für die Lehrer schaffen. Die gibt es in den meisten Schulen nicht. Die Leute haben keinen Arbeitsplatz dort. Die haben zwar einen Sitzplatz im Lehrerzimmer, aber die brauchen einen Arbeitsplatz, wo sie Vor- und Nachbereitung machen können, im Internet recherchieren können und Bücher hinstellen können. Und ihre Arbeitsmaterialien. Und zwar jeder Lehrer seinen eigenen, den er nicht ständig wieder leer räumen muss, weil nachmittags der nächste Lehrer kommt. Das sind so Sachen, wo man über den Personalaufwand oder unabhängig vom Personalaufwand könnte man daran was schrauben und müsste man. Aber auch das Thema kostet Geld und es wird seit langer Zeit nur ganz zögerlich angefasst.
Trotzdem müsste ich jetzt dagegen halten. Es gibt ja immer wieder die Diskussion in den kleinen Kommunen, ob die Schule aufrechterhalten werden kann oder nicht, weil nicht genügend Kinder da sind. Dann wären aber da genügend Räume da, um solche Sachen, einen extra Raum haben für Kinder. Wenn die jetzt so austicken, wie du gesagt hast, räumlich müsste es doch dann zumindest möglich sein. Aber wir müssen das jetzt auch nicht ausdiskutieren. Wir haben es angesprochen und ich denke mal, dass wir hier auch den Punkt einfach mal setzen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die sich hier an der Diskussion beteiligt haben, sind der Meinung, lehnen also Inklusion und inklusives Lernen nicht ab. Sie fühlen sich aber oft im Prozess nicht mitgenommen und teilweise auch überrumpelt. Das kam also auch aus diesen Beiträgen hervor. Und das Wesentlichste, wo alle sich wahrscheinlich einig sind, das sind die Voraussetzungen, materielle und personelle Voraussetzungen, die für die Umsetzung eines solchen Gesetzes geschaffen werden müssen. Und da muss man auch Fehler der Vergangenheit ausmerzen. Das hilft alles nichts.
Musst du mal gucken, bin ich gerade im Wahlkampf, vor dem Wahlkampf oder auch nicht. Also das spielt halt leider auch immer eine Rolle. Und diese Prozesse, die da angestoßen werden, wir haben das eigentlich in fast jeder Sendung, Veränderungsprozesse im Bildungsbereich, die dauern halt 5, 10 oder 15 Jahre. Legislaturen dauern 4 oder 5, das ist das Grundproblem.
Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik, bevor wir uns dem nächsten Thema widmen, denn in der Bildung gibt es weitere Diskussionen, und zwar um Schulabschlüsse.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Individuelle Abschlussphase und die Übergänge in die berufliche Bildung. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber so gedacht, dass Schülerinnen und Schüler, die den Abschluss nicht geschafft haben, eine Brücke gebaut wird, um doch noch einen Abschluss zu bekommen und dazu entsprechende Förderungen erhalten.
Genau, also zum einen, um ihnen nachträglich die Brücke zu bauen, beziehungsweise gibt es ja auch Schüler, von denen man schon weiß, dass sie das nicht schaffen werden, die Prüfung, und dann wird das auch im Vorfeld schon gemacht. Das basiert einfach auf der Zahl, in den Regelschulen circa 7% der Schüler und Schülerinnen verlassen die Regelschule ohne Abschluss. Die haben dann nichts oder einen Hauptschulabschluss, aber der bringt ihnen nicht viel. Und an der Berufsschule gehen ca. 12% raus. Und das sind natürlich 7 oder 12% zu viel. Also jeder soll möglichst irgendeinen Abschluss haben und machen, um irgendwie in irgendeiner Form gewappnet zu sein für seine berufliche Laufbahn. Und deswegen gibt es eine Reihe von Maßnahmen, dieser sogenannten individuellen Abschlussphasen, also da gibt es die sogenannte besondere 10. Klasse oder Praktikumsklasse oder das Berufsvorbereitungsjahr beziehungsweise die Berufsfachschule. So, das Thema ist nicht neu, es wird immer mal wieder aufgerufen und wir als GEW Thüringen mischen da mit und engagieren uns da auch sehr stark und hatten jetzt Anfang Dezember erneut zu einem Fachgespräch mit Vertreterinnen des Landtags und des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport eingeladen. Und es war zum Beispiel erschienen Thorsten Wolf für die Linke als bildungspolitischer Sprecher, Astrid Rothe-Beinlich für Bündnis 90 Grüne, Christina Scherer, das ist die zuständige CDU-Bildungsreferentin, und dazu aus dem Ministerium mit Olaf Haustein, der zuständige Referent. Und da sind halt wieder so ein paar Probleme, die halt aktuell da sind. Wo gab es Veränderungen gegenüber dem letzten Fachgespräch auf den Punkt gebracht worden? Ich will nur 3 kurz nochmal nennen. Also eine stärkere, oder was gewünscht wurde in der Diskussion dann, also einfach eine stärkere Beeinflussung der Elternentscheidung durch die Lehrerinnen. Das wurde einfach gewünscht. Da geht es halt um Bildungsabschlüsse. Viele Eltern oder einige Eltern haben so Bildungskarrieren für ihre Kinder im Kopf und gucken aber gar nicht so genau, was sind eigentlich die Möglichkeiten.
Die Voraussetzung, was das Kind mitbringt, genau. Geht das überhaupt?
Und dann geht es darum, dass für gerade in den Regelschulen, wenn die Schüler und Schülerinnen gut vorbereitet werden sollen auf den Berufsalltag, dann brauchen die mehr und längere Praktika. Also da in der Schule zu hocken ist schön und gut, aber die müssen raus, die müssen was lernen von der Welt. Und das Dritte ist, die Kooperationsschulen, die sowas halt machen, die brauchen tatsächlich, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, die notwendigen sächlichen und personellen Ressourcen. Auch dort ist bemängelt worden, dass die nicht gegeben sind. Punkt. IAP, individuelle Abschlussphase, das soll es weiterhin geben. Das hat sich auch bewährt. Allerdings sind die Schüler, die ohne Abschluss rausgehen, die Quoten immer noch zu hoch.
Und da soll also entgegengesetzt werden, aber wahrscheinlich wird es doch irgendwie mal eine Konferenz geben. Vielleicht machen wir hier eine Radiokonferenz zu materiellen Bedingungen an den Schulen.
Wir sind damit schon am Ende unserer Sendung und wir haben aber noch ein paar nervige Lehrersprüche rausgesucht. Vielleicht zum Abschluss für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und da können Sie sicherlich einige beitragen, denn einige kommen mir sehr bekannt vor und ich muss sagen, einige habe ich wahrscheinlich auch selber verwendet.
Ja, wir hatten uns im Vorfeld des der Radiosendung mal ganz kurz unterhalten. Richard, sag noch mal einen, den du gerne genommen hast. Oder der dir gesagt wurde als Schüler?
Oh, einer der Schäfer grinst wieder wie ein dreckiger Futtereimer, weil ich ihm zu allem gelächelt habe oder zu allem gelacht habe, was in der Schule passiert ist. Also das ist mir gut in Erinnerung.
Also bei mir war es, ich hatte es vorhin schon erzählt, das war am Anfang des Schuljahres, setzt euch, wo ihr wollt. Dann habe ich mich immer neben meinen Lieblingskumpel gesetzt. Das hat ungefähr 2-3 Tage gehalten. Und dann du nach vorne links und du nach hinten rechts und das ganze Schuljahr. Das habe ich jedes Schuljahr gehört und das war, das fand ich sehr nervig. Aber wir haben ein paar rausgesucht, beziehungsweise eine Sammlung im Internet. Also wir können ja mal das Thema Stören hatten wir gerade. Nehmen, also hier,
Richard. Wenn ihr nicht mit dem Gequatsche aufhört, setze ich euch auseinander.
Also Klassiker.
Klassiker.
Oder könnt ihr eure Privatgespräche bitte in die Pause verlagern?
Oder man hört euch bis ins Lehrerzimmer.
Oder geh raus vor die Tür, komm wieder, wenn du dich benehmen kannst, habe ich auch oft gehört.
Mhm. Und die Frage, so der Hilferuf der Lehrerin oder des Lehrers, wer in dieser Klasse kennt sich mit Computern aus?
Genau.
Also so die Bankrotterklärung, wenn es also nicht weitergeht.
Ja. Also der Schönste war auch, wir schreiben nächste Woche eine unangekündigte Klassenarbeit. Der hat mir auch sehr gut gefallen.
Mit diesen Karlauern und Klassikern wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Danke fürs Einschalten und Zuhören. In der nächsten Sendung haben wir uns vorgenommen, den Schwerpunkt Bundeswehr und Bildung auf das Korn zu nehmen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.